Du hast Ängste, dass dein Ruf geschädigt ist und du musst selber mit deinen Ängsten umgehen. Du musst das lernen, mit deinen Ängsten umzugehen. Und ich habe gesagt, das ist nicht nur eine Angst. Mein Ruf ist geschädigt. Mein Ruf ist so geschädigt, dass ich Hausverbot bekomme. Mein Ruf ist so geschädigt, dass die Leute nicht mal mit mir reden wollen. Ich habe da so noch meine Zweifel gehabt, ob er das dann auch wirklich macht. Und meine Therapeutin meinte dann, Anne, du musst aber wirklich jetzt nicht so misstrauisch sein. Guck mal, wie ruhig dein Partner ist und dass er dir das verspricht, das muss dich dann auch beruhigen. Und da habe ich gesagt, ist gut. Und dann gingen wir nach draußen zusammen und auf dem Bürgersteig draußen hat er mir dann so einen Mittelfinger gezeigt und gesagt, natürlich werde ich diese Mail nicht schreiben. Aber mittlerweile ging es mir so schlecht, dass meine Haare ausfielen und zwar in Büscheln. Und er hat mir erzählt, wenn es schwierig wird, dann erzähle ich allen Freunden meiner Familie, dass ich die Beziehung beendet habe. Ich trenne mich aber nicht und ich bleibe in der Beziehung, bis ich eine neue Frau gefunden habe. Und ich warte aber, bis diese neue Beziehung so stabil geworden ist, dass ich die alte Beziehung loslassen kann. Und das führt dazu, dass ich dann manchmal halt mehrere Beziehungen nebeneinander habe. Er hat mir auch immer gesagt, ich habe noch nie eine Beziehung beendet. Das mache ich nicht. Ich verschwinde einfach.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer, ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen möchten. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Verstrickungen gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst und es gibt einen Weg hinaus. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du erlebt hast oder erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich und selbstverständlich vertraulich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buch dir am besten jetzt direkt deinen Termin. Die heutige Folge ist der zweite Teil von Annes Geschichte. Falls du also Teil 1 noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, das jetzt nachzuholen. Denn wir knüpfen mit Annes Interview an der Stelle an, an der wir in Folge 1 aufgehört haben. Du findest die Folge in den Shownotes verlinkt. Im ersten Teil hat Anne uns erzählt, wie sie in eine Beziehung mit einem Mann geriet, der nach außen hin als weiser, empathischer Therapeut auftrat, während er im Privaten eine ganz andere Seite zeigte. Heute hören wir, wie sich die Dynamik zuspitzte und wie Anne schließlich die erschütternde Wahrheit über diese Beziehung erfuhr. Bevor wir beginnen, diese Folge behandelt Themen wie emotionalen Missbrauch, Manipulation, Suizidandrohungen und Gewalt. Wenn du dich damit gerade nicht auseinandersetzen möchtest oder kannst, dann höre diese Folge lieber zu einem anderen Zeitpunkt. Pass bitte gut auf dich auf. Anne ist nicht ihr echter Name, denn in diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Auch alle anderen Personen haben wir mit einem Pseudonym benannt und Ortsnamen unkenntlich gemacht.
Er hat dann seinem Sohn geschildert, ja, Anne war auf einmal da und mir ist das dann gelungen, sie aus dem Theater rauszuhalten. Ich habe dann was erfunden mit einem Messer und das ist mir dann gelungen. Also das hat er mir dann selber erzählt, dass er das so seinem Sohn dann erzählt hat. Und ich nehme mal an, dass sein Sohn dann daraufhin dann gesagt hat, also das will ich jetzt nicht nächste Woche wieder. Und ich bin dann zusammen mit meinem Partner, ich hatte eine Therapeutin, die ich schon sehr lange habe, das ist eine Therapeutin, die hatte ich seit meiner letzten Beziehung. Und wir haben dann ein Gespräch gehabt über diesen Vorfall zusammen. Und in diesem Konsult mein Partner hat dann gesagt, ich finde das Unsinn, dass ich da was richtigstellen muss, weil die Leute sind das, in 2 Wochen haben die das wieder vergessen. Du hast Ängste, dass dein Ruf geschädigt ist und du musst selber mit deinen Ängsten umgehen. Du musst das lernen, mit deinen Ängsten umzugehen. Und ich habe gesagt, Das ist nicht nur eine Angst. Mein Ruf ist geschädigt. Mein Ruf ist so geschädigt, dass ich Hausverbot bekomme. Mein Ruf ist so geschädigt, dass die Leute nicht mal mit mir reden wollen. Und das ist für mich beschädigend. Und ich möchte, dass du das richtig stellst. Und ich habe gesagt, die Leute, die werden das vielleicht in 2 Wochen sind die nicht mehr damit beschäftigt. Für die ist das nicht so emotional wie für mich. Aber wenn ich da in 3 Jahren mal selber eine Vorstellung machen möchte in dem Theater, dann werden die schon sagen, ach, die Frau, ach, das war doch die Frau mit dem Messer. Oder wenn ich da mal eine Fotokampagne von jemandem machen muss. Also für mich ist das beschädigend und ich möchte, dass du das richtig stellst. Und dann hat er gesagt, gut, ich finde das Unsinn, aber wenn dich das beruhigt, dann schreibe ich dieser Direktorin eine Mail und werde das alles richtigstellen. Und ich habe da so noch meine Zweifel gehabt, ob er das dann auch wirklich macht. Und meine Therapeutin meinte dann, Anne, du musst aber wirklich jetzt nicht so misstrauisch sein. Guck mal, wie ruhig dein Partner ist und dass er dir das verspricht, das muss dich dann auch beruhigen. Und da habe ich gesagt, ist gut. Und dann gingen wir nach draußen zusammen und auf dem Bürgersteig draußen hat er mir dann so einen Mittelfinger gezeigt und gesagt, natürlich werde ich diese Mail nicht schreiben. Und er war dann völlig kindisch. Also das war sowieso manchmal so, dass er dann auf einmal wie so ein ganz kleines Kind sein konnte und dann sagen, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und ich habe dann so gedacht, das ist jetzt hier ein Mann, der da in seiner Praxis so ein ganz weiser Mann ist, dem alle Leute vertrauen. Und ich habe jetzt hier zu tun mit so einem Kleinkind. Und ich habe gesagt, und ich war natürlich total traurig, böse, enttäuscht, dass wir sogar zusammen in der Therapie, dass er da so ein Schauspiel macht. Und ich habe gesagt, wie kann ich dir noch vertrauen? Was kann ich dir noch glauben? Und er meinte dann, also du musst wirklich an deinen Ängsten arbeiten. Und das hat alles mit deiner Kindheit zu tun und mit deinem schlechten Selbstbewusstsein. Du musst einfach deine Schmerzen verdauen. Du musst mehr meditieren und du musst selbstverantwortlich sein. Wenn du so eine Panik hast, dass dein Ruf beschädigt ist, das ist deine eigene Verantwortung. Und das hat er immer zu mir gesagt. Also auch zum Beispiel, wenn ich dann Gespräche mit ihm hatte und sagte, dass mich das belastet, diese Beziehung mit seiner Tochter, dass sie mich quält und erniedrigt. Da hat er dann auch immer gesagt, dass dich das so quält, das hat auch mit deiner Kindheit zu tun. Du müsstest da drüber stehen. Du müsstest da anders mit umgehen können, dass dich das so verletzt, dass du bist halt ein verletzlicher Mensch. Das kommt alles durch deine Kindheit, aber das ist deine Verantwortung. Du musst das verändern. Du musst das. Und das habe ich dann auch ganz oft so geglaubt und gedacht, ja, vielleicht nehme ich Dinge auch zu persönlich. Vielleicht hat das auch mit den Traumas aus meiner Kindheit zu tun. Und es ist natürlich auch so, dass ich auch eine sehr traumatische Kindheit hatte mit sehr viel körperlicher Gewalt. Und wenn er dann zum Beispiel sagte, diese Wutausbrüche von mir, das ist eine ganz normale Äußerung von Frustration, aber dass du das als so extrem empfindest und dass das für dich so körperliche, dass das so eine körperliche Reaktion ist, dass du dann so verlähmt wirst und so Angst hast, das hat halt mit deiner Kindheit zu tun. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Und da habe ich dann auch immer an mir gezweifelt, weil ich hatte ja auch niemanden dabei, der das dann vergleichen konnte und der dann sagen konnte, nee, dieser Wutanfall war wirklich unproportional. Und er war ja auch so mit Bewusstsein beschäftigt und war danach auch immer wieder so lieb. Und ich habe dann unheimlich viel daran gezweifelt. Und in dem Moment, wo er das dann gesagt hat, dass ich da selber verantwortlich für bin, dass ich die Ängste habe, über dass mein Ruf geschädigt ist, da war das für mich irgendwie klar, das glaube ich jetzt nicht mehr. Das geht mir jetzt zu weit. Und weil er auch dieses Schauspiel da gemacht hat in der Therapie, in dem Therapiekonsult, da habe ich gesagt, gut, wenn du jetzt möchtest, dass ich da Verantwortung für übernehme, dann mache ich das auch und dann nehme ich mir jetzt einen Anwalt. Weil das beschädigt meinen Beruf und ich habe so unglaublich viel, ich habe spät angefangen mit Schauspiel und es ist sehr, sehr schwer, sich da was aufzubauen, vor allen Dingen in meinem Alter. Ich habe gesagt, ich lasse mir das von dir nicht kaputt machen. Das ist mir zu wichtig. Und wenn du selber keine Verantwortung hierfür nehmen möchtest, was du da jetzt angerichtet hast und du von mir forderst, dass ich das selber mache, dann mache ich das. Aber ich setze mich jetzt nicht auf eine Matte und meditiere, Ich zeig dich an. Und da hat er totale Panik gekriegt und hatte aber auch, er wurde total wütend und hat dann auch gesagt, das machst du nicht. Das, doch, er hat gesagt, doch, das mache ich wohl. Das mache ich. Und dann hat er irgendwann, hat er dann gesagt, ich mache das. Ich schreibe diesen Brief. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat auch einen ganz tollen Brief geschrieben. Hat auch gesagt, schreib mir du, was du nötig hast. Das habe ich gemacht. Und das hat er dann alles auch geschrieben. Hat er auch noch selber eine Mail geschrieben. Hat das MCC zu mir geschickt. Und hat das also wirklich gut gemacht. Also wirklich, hat auch gesagt, meine Partnerin und die verdient das nicht. Und ich habe das alles erfunden. Und ich möchte nicht, dass dieses negative Bild über sie entsteht. Ich möchte auch gerne, dass sie das in ihrer Organisation bitte auch wieder richtigstellen. Und hat dann auch gesagt, ich möchte wirklich alles machen, damit wieder alles gut kommt zwischen uns. Aber mittlerweile ging es mir so schlecht, dass meine Haare ausfielen. Und zwar in Büscheln. Also ich verlor wirklich, ich traute mich gar nicht mehr, meine Haare zu bürsten oder zu waschen, weil ich hatte ständig wirklich büschelweise Haare in meinen Händen. Und ich bin dann zu einer gemeinsamen, sehr guten Bekannten, so zwischen Bekannte und Freundin gegangen in seiner Stadt, die auch eine Heilpraxis hat. Und habe ihr das erzählt, dass meine Haare ausfallen. Und sie, ja, sie arbeitet da viel mit, auch mit Hormonen und mit Kräutern und so. Und ich hatte dann einen Konsult bei ihr und sie meinte dann, möchtest du mir erzählen, wie das kommt, dass deine Haare ausfallen? Und ich habe gesagt, ja, das kommt durch den Stress mit meinem Partner und seinen Kindern, aber ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich dir das erzähle, weil ihr habt ein gutes Verhältnis. Und sie hat gesagt, doch, ich möchte, dass du mir das erzählst. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich werde dir helfen mit deinen Haaren, aber wenn du dich dafür entscheidest, in dieser Beziehung zu bleiben, dann musst du auch noch was anderes machen. Sie hat mir dann zuvertraut, dass sie beinahe alle Ex-Partner von meinem Partner in ihrer Praxis hatte, die alle sehr schwere Traumasymptome hatten. Und sie hat gesagt, ich möchte gerne, dass du, ich möchte dich in Kontakt bringen mit Head for the Veil Self. Und das ist eine Organisation von Therapeuten, die sich spezialisiert haben in zwingende Kontrolle. Und ich habe da dann einen Termin gemacht, was ich dann aber auch gemacht habe. Ich habe dann mit der letzten Partnerin von meinem Partner gesprochen. Die kannte ich auch sehr gut. Die war auch immer auf unseren Festen und ich mochte die unheimlich gerne. Und hab sie angerufen und gesagt, darf ich mal mit dir reden? Ich muss unbedingt mal mit jemandem reden, der meinen Partner auch auf so eine Beziehung kenne, so wie ich ihn kenne. Und da hat sie gesagt, ja, das mache ich gerne. Und dann haben wir uns verabredet und unterhalten und sie hat mir dann erzählt, dass sie 3 Jahre fest mit ihm zusammen war und die letzten 5 Jahre immer so an, auf, an, also dass sie zusammen waren und dann wieder auseinander und dass sie auch so ganz schlimme Sachen mit ihm mitgemacht hat. Sie hat mir das nie erzählt, obwohl ich sie auch schon 8 Jahre kannte, aber das hat sie mir nie erzählt. Und sie hat mir dann aber erzählt, ich habe mich aber gewundert, wie gut das zwischen euch läuft und ich habe mich auch gewundert, wie gut das zwischen dir und seiner Tochter läuft, weil sie hat mir dann auch erzählt, wie schlimm das zwischen ihr und der Tochter war. Und sie hat mir dann erzählt, ich will das jetzt nicht erzählen, was bei ihr alles war, weil das war für sie ganz schrecklich und wie sie darunter gelitten hat. Aber das hatte für sie auch ganz, ganz, ganz schlimme Konsequenzen. Und sie hat 5 Jahre lang gebraucht, um über diese Beziehung, um davon zu heilen. Und wir haben uns dann unterhalten und haben dann festgestellt, dass sie noch mit ihm zusammen war, als ich mit ihm zusammenkam. Und zwar hatte er mir damals erzählt, dass er schon sich vor 1,5 Jahren getrennt hatte von ihr. Er war aber noch mit ihr zusammen. Und die Frau, mit der er davor eine Beziehung hatte, die erste Frau, die er nach seiner Scheidung hatte, die kenne ich auch sehr gut. Und die hat mir auch nächtelang Geschichten erzählt, wie sie gequält war in dieser Beziehung und wie schlimm sie es fand, dass sie noch bei ihm wohnte, im Haus wohnte, für seine Kinder sorgte und dass er dann schon die Beziehung mit dieser zweiten Frau hatte. Und natürlich habe ich da mit meinem Partner immer drüber geredet und er hat mir dann gesagt, ja, Es ist eine ganz liebe Frau, aber sie ist mental völlig, völlig krank. Sie wollte das nie wahrhaben, dass wir nicht mehr zusammen sind. Und sie hatte halt kein Geld, sie hatte kein Haus. Sie durfte noch in meinem Haus wohnen, aber wir waren schon lange getrennt. Und mir wurde dann klar, dass er mir auch erzählt hatte, dass er in dieser Zeit vor mir, da waren auch noch drei andere Frauen. Und da wurde mir bewusst, er war in dieser Zeit auch noch mit seiner langjährigen Beziehung zusammen. Das heißt, er hatte in dieser Zeit vier Frauen gleichzeitig. Und dann habe ich ihm dann einen ganz langen Brief geschrieben und ihm geschrieben, dass ich das jetzt weiß und habe ihm auch von diesem Konsult erzählt, habe ihm da auch erzählt, dass ich wusste, dass ich jetzt weiß, dass da noch mehr Sachen passiert sind, auch in seinen früheren Beziehungen. Und ich hatte dann einen Drehtag und ich habe ihm zwei lange Briefe geschrieben und gesagt, danach bin ich 5 Wochen weg. Möchtest du, sollen wir uns sehen, sollen wir reden? Und hat er gesagt, ja, gerne. Und dann habe ich noch einen Tag drangehängt, dass wir da Zeit füreinander hatten. Und ich hatte den Drehtag und danach haben wir über meine Briefe geredet. Und er hat mir Geschenke mitgebracht. Es war sehr romantisch. Es war total schön. Und ich habe gesagt, ich möchte über meine Briefe reden. Und er meint, ist das noch nötig? Ich sage, ja. Dann meint er, gut, dann reden wir darüber. Und dann hat er mir erzählt, dass alles, was ich geschrieben habe, wahr ist. Und er hat mir erzählt, dass er die 8 Jahre lang wusste, dass seine Tochter mich völlig toxisch misshandelt. Und er hat mir immer erzählt, du nimmst das zu persönlich, das meint sie gar nicht so, du machst das größer, als es ist, das liegt an deinen Traumas, dass du das so empfindest. Und er hat mir dann gesagt, ich habe immer gesehen, wie schlimm sie war. Das hat sie mit all meinen Beziehungen gemacht. Es ist ganz schlimm, wie sie dich behandelt hat, ganz toxisch. Aber es ist meine Tochter und es ist für mich furchtbar, mir selber zu gestehen, dass meine Tochter sowas mit meinen Freundinnen macht und was sie mit dir gemacht hat, vor allen Dingen mit dir. Aber es stimmt, du hast recht, das ist so. Und alles andere, was du mir geschrieben hast, ist auch wahr. Ich war noch mit meiner zweiten Beziehung zusammen, als ich mit meiner ersten Beziehung zusammen war. Und ich war noch mit meiner zweiten Beziehung zusammen, als ich mit dir zusammen war. Und ich mache das jetzt seit meiner Scheidung immer so, dass ich, wenn was kompliziert wird, und es wird immer kompliziert, weil deine Tochter immer dazwischen funkt, wenn es schwierig wird, dann erzähle ich allen Freunden meiner Familie, dass ich die Beziehung beendet habe. Ich trenne mich aber nicht. Und ich bleibe in der Beziehung, bis ich eine neue Frau gefunden habe. Und ich warte aber, bis diese neue Beziehung so stabil geworden ist, dass ich die alte Beziehung loslassen kann. Und das führt dazu, dass ich dann manchmal halt mehrere Beziehungen nebeneinander habe. Und dann muss er natürlich dafür sorgen, dass das nicht auffliegt und da muss er halt Leute isolieren, die dürfen sich dann nicht begegnen. Es war auch immer so, dass wenn ich dann Leute eingeladen habe, die ich alle gerne mochte, da waren immer Leute, die durften nie zusammen kommen, also die durften sich nie begegnen. Dann durfte ich die ein, wenn ich die einlade, dann durfte der nicht eingeladen werden, weil da waren immer Leute, die sich nicht begegnen durften. Und das hat er wirklich jetzt schon seit 30 Jahren macht er das jetzt so und niemand weiß das. Also sogar seine letzte Freundin, mit der er auch 8 Jahre zusammen war, die wusste das nicht. Wir sind erst dahinter gekommen, dadurch, dass wir miteinander geredet haben. Und er hat mir das dann alles erzählt, dass er das schon seit 30 Jahren so macht und dass er es nicht ertragen kann, alleine zu sein und dass er die Frauen eigentlich auch alle noch liebt. Aber deswegen trennt er sich dann auch nicht. Aber dann muss er halt diese Doppelleben leben. Mit allen möglichen Konsequenzen, die das dann hat. Und er war auch wieder sehr emotional und hat gesagt, hier hört es auf. Ich kann nicht mehr so leben. Und ich möchte eine richtige Beziehung haben können, ohne dass meine Tochter mir das verdirbt. Und sie wird wahrscheinlich noch sehr viel Zeit brauchen, bis sie selber ihre Traumas verarbeitet hat. Aber dann kann ich, dann bin ich, vielleicht ist sie 50, wenn sie da mal beginnt, das zu verarbeiten, dass ich da mal eine Beziehung haben darf, ohne diese Belastung von meiner Tochter dazwischen. Das will ich nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt für uns. Und ich werde alles richtig stellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen kann. Ich habe so viel gelogen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen kann, aber ich verspreche dir das. Es hört hier auf. Es hört hier auf. Ich werde alt mit dir und ich verspreche dir das und es geht auch gar nicht anders, denn wenn ich mich jetzt von dir trennen würde, dann würde ich mich von dir trennen und dann würde ich meiner Tochter das niemals vergeben. Das kann ich nicht zulassen. Es geht gar nicht anders. Ich muss das lösen. Und wenn du nach gehst, dann komme ich zu dir hin am Ende. Ich werde jetzt mir einen Therapeuten nehmen und am Ende die letzte Woche komme ich nach zu dir, weil ich weiß, ich möchte eigentlich so gerne in leben. Ich finde es immer sehr schwer, da wegzugehen. Und er hat gesagt, du musst dir eigentlich da was aufbauen, mit dem Schauspiel auch. Und ich komme zu dir hin und wir haben dann die letzte Woche noch für uns und das wurde total schön. Und dann fahre ich mit dir zusammen nach Hause. Dann bleibe ich dann noch, wenn wir dann zusammen ankommen und dann feiern wir am nächsten Tag den Geburtstag deines Sohnes zusammen. Und alles wird gut. Und so bin ich gefahren und ich war total erleichtert und total glücklich. Und ich habe gedacht, das ist jetzt das erste Mal, dass er mir wirklich alles erzählt hat, dass er mir alles gebeichtet hat. Und ich habe gedacht, dann, wenn er jetzt aufhört, mich zu gaslighten, wenn er aufhört zu lügen, wenn er jetzt so ehrlich ist, dann wird's wirklich gut. Dann hört das jetzt auch wirklich auf. Und er hat mir ganz viele Berichte geschickt und wie er mich liebt und wie er sich auf mich freut und zu meinem Geburtstag mir Berichte geschickt. Und dann habe ich ihn angerufen, weil ich ihm da ein Fahrrad kaufen wollte. Das war billiger als ein Fahrrad zu mieten und wollte eben mit ihm überlegen, ob ich das Fahrrad kaufen sollte. Und ich rief ihn an und er war angespannt und ich hörte, dass irgendwas nicht stimmte. Und ich habe gefragt, was ist los? Und er meinte, ja, kann ich dich später anrufen? Ich sitze hier mit meinen Kindern im Café. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss eben mit dem Fahrrad das regeln. Das war was, weil das musste in dem Moment, weil das Fahrrad sonst weg gewesen wäre. Und dann meinte er, ja, nee, ist gut, machen wir eben. Und dann hat er mich später wieder angerufen. Ich habe das Fahrrad dann gekauft. Und dann habe ich gesagt, was war los? Und da wurde mir auf einmal heiß und kalt zugleich. Und da wurde mir auf einmal deutlich, du hast deinen Kindern nicht erzählt. Du hast gar nichts richtig gestellt. Ich habe jetzt angerufen und du weißt denen jetzt nicht, wie du denen erklären kannst, dass du jetzt zu mir kommst. Und da hat er gesagt, stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und da hatten wir ein ganz komisches Telefongespräch und ich habe gar nicht verstanden, was da passierte. Er rief mich an und meinte, meine Umgebung wird nie mehr sicher für dich. Meine Umgebung wird immer toxisch für dich bleiben. Und ich habe gesagt, was sagst du denn jetzt? Hast du so Angst? Glaubst du, dass Leute dich dann nicht mehr mögen? Glaubst du, dass die dich dann fallen lassen? Das ist nicht so. Wenn du denen erzählst, du bist doch ein Mensch, du kannst das doch erzählen. Leute werden dich nicht fallen lassen. Leute lieben dich. Und er hat mir keine Antwort gegeben. Er hat mir gesagt, und ich werde dich jetzt überall, also ich werde dir überall entgegenarbeiten. Ich werde dich fertig machen. Und ich habe gedacht, ich habe wirklich nicht verstanden, was er da sagte. Ich verstand es nicht. Und das habe ich auch gesagt. Du machst mir Angst. Ich verstehe das nicht. Was versuchst du mir jetzt zu sagen? Was ist das? Er hat mir keine Antwort gegeben. Und dann hat er zu mir gesagt, also es war, als ob er diesen Text auswendig gelernt hatte und als ob er sich vorgenommen hatte, mir das zu sagen, mir überhaupt keine Antwort zu geben auf meine Fragen. Und er hat dann gesagt, ich bin jetzt der neue Derek. Du wirst jetzt mit mir mitmachen, was du mit Derek mitgemacht hast. Und Derek war dieser Partner, der mich verlassen hatte, als ich krank wurde. Und was dieser Partner damals gemacht hatte, der hatte mich halt verlassen, weil ich krank geworden bin und der ist dann auch fremdgegangen. Und er hat allen möglichen Leuten dann auf einmal erzählt, dass wir eine ganz schlechte Beziehung gehabt hätten. Und dass wir schon ganz lange in der Krise waren. Das stimmte aber gar nicht. Wir hatten eine ganz tolle Beziehung und wir standen auf dem Punkt, zusammen zu wohnen. Wir waren auf Wohnungssuche, dass wir zusammen wohnen wollten. Und dann wurde ich krank. Und dann war auf einmal alles anders. Wir hatten keine schlechte Beziehung. Aber das hat er dann all unseren Freunden erzählt und der hat dann auch so eine Schmierkampagne gemacht. Und als mein letzter Partner dann also meinte, ich bin jetzt der neue Derek und du wirst jetzt mit mir dasselbe mitmachen, was du mit Derek mitgemacht hast, ich wusste auch nicht, was er damit meinte. Ich habe gedacht, wirst du mir jetzt auch irgendwie auflauern, weil das hat er damals, dieser andere Partner auch gemacht, der war dann auf einmal, kam dann zu mir in die Yoga und so. Ich verstand es nicht und ich habe gesagt, ich verstehe nicht, was du mir sagst. Warum bist du auf einmal so? Was ist los? Bitte rede mit mir. Sag mir, was das alles bedeutet. Und er hat mir keine Antwort gegeben. Und ich war am Telefon und mir wurde kotzübel und ich musste mich übergeben und bin dann ins Klo gelaufen, weil ich mich übergeben musste. Und ich hatte immer noch dieses Telefon in der Hand. Und er war auch immer noch am Telefon. Und er hörte dann, wie ich mich übergeben musste. Und ich hörte, dass er noch da war, aber sagte nichts mehr. Und dann habe ich aufgehangen. Und er sollte dann am 30. August sollte er zu mir kommen. Und ich wusste jetzt gar nicht mehr, ob er noch kommt oder nicht. Und er hatte mir ein Zugticket geschickt, weil wir am 6. September zusammen nach Hause fahren sollten. Das stand dann, also das hatte er mir zugeschickt, das hatte er gebucht. Und ich hatte dann das Fahrrad, ich hatte Champagner im Kühlschrank, ich hatte alle möglichen Geschenke gekauft, weil er in der Zeit Geburtstag hatte und ich. Und wir halt nicht zusammen waren an unserem Geburtstag. Und ich hatte mich unheimlich gefreut, dass er dann kommen sollte. Und nach diesem letzten Telefongespräch wusste ich gar nicht mehr, was jetzt los war. Und habe gedacht, ja, er wird öfter mal so zynisch. Und weil ich ja, ich hatte dann zu ihm ja gesagt, du machst mir Angst. Ich erkenne dich gar nicht wieder zurück. Das war so, das sind so Sachen, die ich auch über meinen Partner, den ich davor hatte, gesagt habe, dass ich ihn so nicht mehr wiedererkannt hatte, als ich dann auf einmal krank wurde, dass da so ein anderer Mensch war. Und ich habe gedacht, das ist jetzt so eine zynische Bemerkung. Ich bin jetzt der neue Derek. Du kannst doch jetzt nicht über mich sagen, dass du mich auch nicht wiedererkennst. So habe ich das interpretiert. Und an dem Tag, an dem er kommen sollte, kam er halt dann nicht. Und ich bin dann völlig in Panik geraten, konnte 2 Tage nicht mehr aus dem Haus gehen, war gelähmt von Angst und ich wusste auch gar nicht, ob er jetzt verunglückt ist, ob da was mit dem Zug passiert ist, ob da zwischendurch was passiert ist oder ob er sich entschieden hat, nicht zu kommen. Ich wusste gar nichts, ich wusste nichts. Hab dann nach 2 Tagen angefangen anzurufen. Also ich hatte ihn natürlich schon angerufen und er hat meine Berichte nicht mehr gelesen und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder ob der krank ist. Ich wusste gar nichts, nichts. Und habe dann diesen Freund angerufen, der auch mit uns in Frankreich war. Und der meinte dann, das ist komisch. Ich wusste, dass er kommen wollte. Vielleicht ist da jetzt was passiert. Ich fahre jetzt mal dahin und gucke, ob der vielleicht von der Treppe gefallen ist und bewusstlos bei ihm im Haus liegt. Und ich dachte, ja, mach das bitte. Und dann hatte ich aufgehangen und dann habe ich gesehen, dass auf einmal alle meine Berichte wohlgelesen waren. Und dann habe ich ihm einen Bericht geschickt und gesagt, dein Freund kommt jetzt zu dir, um zu gucken, ob du in Ordnung bist. Vielleicht kannst du ihn mal anrufen und sagen, dass du in Ordnung bist, sonst kommt er für nichts. Und dann hat er mir noch einen Bericht geschickt und gesagt, liebe Anne, unsere Beziehung ist nicht gut, für dich nicht und für mich nicht. Ich bin jetzt nicht die Person, um anzurufen. Das war's. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich eine Hassmail bekommen von der ersten Frau, die er nach seiner Scheidung hatte, die ich auch sehr gut kannte. Und das war eine Frau, die hat mich unheimlich gern gehabt. Und ich sie auch. Die hat mir nächtelang halt erzählt, was sie so mitgemacht hat. Und sie hat mir immer gesagt, wie wichtig ich für sie bin und wie glücklich sie ist, dass ich jetzt auch in ihrem Leben bin. Und sie hat mir wirklich nächtelang, also wirklich einmal eine ganze Nacht hat sie von 10 Uhr abends bis morgens 7 Uhr mir alles erzählt. Und ich habe jetzt von ihr eine Hassmail bekommen, das ist wirklich unvorstellbar. Es ist wirklich, als ob es eine andere Person ist. Und dann hat dieser Freund, den ich auch angerufen hatte, der hat dann mir auch noch einen Bericht geschickt und mir geschrieben, liebe Anne, Ich werde jetzt in Kontakt zu dir verbrechen. Nimm es mir bitte nicht übel und nimm es bitte nicht persönlich. Ich mache das, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich glauben kann, weil dein Partner erzählt so andere Sachen, als was du erzählst. Ich weiß, ich bin so hin und her, ich weiß einfach nicht mehr, was ich glauben kann. Und ich schaffe das nicht. Und ich habe dann von dieser Ariane auch noch einen Bericht bekommen und die hat dann gesagt, ich rate dir an, mal wirklich professionelle Hilfe zu suchen, weil offensichtlich stimmt mit dir was nicht. Und da habe ich erst begriffen, was er mir in diesem Telefongespräch gesagt hat, nämlich, ich werde dir jetzt überall entgegenwerden, ich werde dafür sorgen, dass dir niemand mehr glaubt, ich werde dafür sorgen, dass niemand dir mehr vertraut, ich werde dafür sorgen, dass alle Leute dich hassen, ich bin jetzt der neue Derek und du wirst jetzt mit mir dasselbe mitmachen als mit Derek. Da habe ich es erst verstanden und er hat mir eigentlich ganz oft Dinge gesagt, ganz ehrlich, hat er angekündigt, was er machen wird. Aber immer auf eine Art, das war so ein psychologisches Spiel. Er hat mir das immer auf eine Art gesagt. Das war die Wahrheit, was er mir gesagt hat. Aber er hat es mir immer auf eine Art gesagt, dass ich das interpretiert habe als Zynismus. Also er hat es immer gebracht auf eine Art, du hast mich jetzt verletzt, du hast jetzt mir was vorgeworfen oder du hast mir gerade erzählt, wie dich etwas verletzt hat. Und jetzt bin ich ganz zynisch, weil so darfst du doch nicht über mich reden. Und da hat dann ja so Bemerkungen gemacht wie, ja, natürlich bin ich ein schlechter Mensch. Ja, natürlich bin ich jetzt der neue Derek. Und ich habe das dann, aber es war die Wahrheit. Er hat mir eigentlich angekündigt, was er machen wird. Ich habe es aber nicht verstanden. Und was er auch gemacht hat, wenn ich dann zum Beispiel geredet habe über die Dinge, die ich dann verletzend finde oder schwierig finde, dann hat er ganz oft sich geschlagen, also sich selber ins Gesicht geschlagen, also ganz, ganz, ganz hart ins Gesicht geschlagen. Wenn ich dann gesagt habe, mir tut das weh, wenn du sowas machst, oder mir tut das weh, was deine Tochter mit mir macht, dann saß er dann neben mir und fing dann an, sich ganz hart, ganz oft ins Gesicht zu schlagen. Und ich fand das unerträglich. Aber das war natürlich auch eine Art, dass ich dann überhaupt nicht mehr traute, ihm zu sagen, wenn mich was verletzt oder wenn ich über irgendwas reden will, weil er mir dann immer sagt, ja, ich bin ein schlechter Mensch. Und dann schlug er sich ins Gesicht und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann, wenn er sowas gemacht hat, irgendwann bin ich dann aufgestanden und gesagt, wenn du das machst, ich will das nicht. Also wenn du das machst, ich werde nicht mit dir in einem Raum sein, wenn du das machst. Ich ertrage das nicht. Aber das war so eine Art, mir zu sagen, du bist gemein zu mir. Wenn du mir sagst, dass dich etwas verletzt, dann bist du gemein, weil das darfst du gar nicht sagen. Ich bin ja so ein guter Mensch. Oder mir zu sagen, ja, ich bin ja so ein schlechter Mensch. Wieso bist du überhaupt mit mir zusammen? Und das war dann auch ganz oft, dass er dann so über Selbstmord geredet hat. Wenn er gesagt, ja, ich bin halt ein schlechter Mensch und wieso bist du überhaupt mit mir zusammen? Und das Beste wäre, wenn ich mich sofort umbringe. Das wäre das Beste. Das wäre das Beste für meine Kinder. Das wäre das Beste für meine Umgebung. Das wäre das Beste für dich, wenn ich mich jetzt sofort umbringe. Und natürlich habe ich dann immer gesagt, nee, natürlich nicht. Leute lieben dich und ich liebe dich. Und natürlich, das war ja auch so. Und das Schlimme ist, er ist so. Er kann Leuten so das Gefühl geben, dass man ihm 100% vertrauen kann. Und was dann so ganz schlimm war, was er mir dann auch erzählt hat, war in diesem Gespräch, wo er mir alles erzählt hat. Da hat er mir auch noch etwas erzählt, was ich wirklich total schockierend fand. Und zwar, wenn wir Gespräche hatten, wir haben ja nicht in der gleichen Stadt gewohnt und wir haben dann natürlich auch oft miteinander telefoniert. Und er hat dann, wenn ich zum Beispiel darüber reden wollte, also zum Beispiel so ein Beispiel, ich wollte darüber re reden und ihn bitten, das wieder richtig zu stellen, was er da in diesem Theater gemacht hat. Dann ging das immer so. Dann sagt er zu mir, das Problem ist nicht, dass ich das richtig stellen muss, das Problem sind deine Ängste. Ich möchte dir dabei helfen. Komm, ich helfe dir jetzt. Und er hat dann immer so eine Art Therapie-Sessie davon gemacht. Und er hatte da so Techniken, dass man so in seinem Körper fühlt, wo die Ängste sind. Und sagt, komm, ich mach das jetzt mit dir, ich helfe dir. Und ich helfe dir mit den Traumas von früher und mit den jetzigen Traumas. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist ein Trick von dir, ich will das nicht mehr. Du hast das gemacht, ich möchte, dass du da Verantwortung für nimmst und ich will jetzt keine Therapiesession mit dir haben. Ich bin dein Partner, ich bin nicht dein Klient. Ich will das nicht. Und wenn ich Therapie machen möchte für meine Traumas von früher, möchte ich das mit meinem Therapeuten machen, nicht mit dir. Ich will jetzt mit dir reden über das, was zwischen uns in unserer Beziehung passiert. Nicht, ich will jetzt keine Therapie-Sessie von dir. Und dann war er immer unheimlich verletzt und hat gesagt, aber ich möchte dir helfen und ich finde das respektlos, dass du diese Hilfe nicht von mir annimmst. Und ich fühle mich nicht gesehen, wenn du das nicht von mir annimmst. Und das verletzt mich. Und ich bin da so gut drin. Und die Einzige, die das nicht wertschätzt, das bist du. Und dann siehst du einen ganz großen Teil von mir nicht. Und das verletzt mich. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich will dich nicht verletzen, wir machen das jetzt. Aber dann musst du mir versprechen, dass wenn ich das jetzt mit dir mache, dass wir dann danach wohl darüber reden können, wo ich drüber reden möchte. Nee, natürlich, das verspreche ich dir. Und das war dann immer so, wirklich ohne Ausnahme, dass ich das dann mit ihm gemacht habe. Und wenn ich dann gesagt habe, gut, ich habe das jetzt gemacht, das hat mir auch eigentlich wirklich nie geholfen, das hat bei mir nie funktioniert. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt möchte ich darüber reden. Also entweder zum Beispiel, ich möchte jetzt mit darüber reden, wie wir das mit deiner Tochter regeln können. Oder wie wir das mit dem Theater regeln können. Und dann sagte er dann immer, ja, ich habe jetzt so viel Energie zu dir gegeben. Ich habe dir so viel Energie gegeben. Ich habe so viel Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe so viel investiert in dich. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Jetzt will ich nicht mehr weiter telefonieren. Ich habe dir jetzt so viel gegeben. Das musst du auch respektieren. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, das habe ich jetzt schon so oft mit dir mitgemacht. Das weiß ich, dass du, das ist ein Trick von dir. Da falle ich nicht mehr drauf rein. Und dann meinte er, siehst du, wie du mich manipulierst? Siehst du, wie du mich chantierst? Ich habe angegeben, dass es mir jetzt zu viel ist, dass ich jetzt das Gespräch beenden möchte und das akzeptierst du nicht. Und wenn ich dann gesagt habe, das finde ich nicht ehrlich von dir, du hast mir das versprochen, das machst du immer so und ich möchte jetzt wirklich, dass du dein Versprechen hältst, dann hat er mir immer irgendwas gesagt, was mir unheimlich viel Angst gemacht hat oder was mich unheimlich verletzt hat. Und dann hat er das Telefon aufgehangen und danach nicht mehr das Telefon aufgenommen. Und ich habe dann immer gedacht, das macht er, weil er wirklich müde ist, erschöpft ist von dem Gespräch, dass er emotional ist, dass er dann so, wie man das so macht, wenn man ein bisschen erregt ist oder so, dass man dann halt was sagt, was den anderen verletzt, aber dass man gar nicht das absichtlich macht oder dass das nicht mit einer schlechten Intention ist, dass er eben auch ein Mensch ist, der sowas macht. Das habe ich so immer geglaubt. Ich hatte niemals gedacht, dass er mich absichtlich verletzen würde. Niemals. Und er hat mir dann in diesem Gespräch erzählt, wenn ich dann keine Lust mehr hatte auf diese Telefongespräche, dann habe ich immer irgendwelche Sachen gesagt und die habe ich mir dann ausgedacht. Also die Sachen, die ich dir dann gesagt habe, die meinte ich nicht. Aber ich kenne dich so gut, ich weiß ganz genau, wo deine tiefsten Ängste sind und deine tiefsten Traumas. Und ich wusste ganz genau, was ich dir dann sagen muss. Zum Beispiel, was er dann so sagte, war, ich bin nicht mehr für dich da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin weg. Ich bin nicht mehr da. Du bist jetzt alleine. Du bist jetzt ganz alleine. Und dann hat er das Telefon aufgehangen. Und ich wusste dann nie, was das bedeutet. Oder, diese ganze Krise, wo wir drin sind, das ist alles deine Schuld. Und wenn ich dann fragte, warum, meinte er, du hast über dich hinlaufen lassen, also wie nennt man das? Du hast dir alles gefallen lassen mit meiner Tochter. Und dann sagte er, das habe ich aber nicht. Ich habe jahrelang angegeben, dass ich darüber reden möchte und du hast mir das immer wieder verboten. Und sagt, ja, du hättest halt nie auf mich hören dürfen. Und dass dann so alle Mühe, die ich mir gegeben habe, alles Verständnis, das ich hatte, dass das dann auf einmal alles falsch gewesen war und meine Schuld gewesen ist. Und er wusste ganz genau, wenn er sowas zu mir sagt, wie schmerzhaft das für mich war, weil das für mich, weil ich so viel investiert habe und so viel über mich hingenommen habe und so viel Verletzungen und dass er mir dann jetzt sagt, ja, war doch alles deine Schuld, hättest du ja nicht machen sollen. Und dann hat er das Telefon aufgehangen, mich nicht mehr, danach manchmal auch 2 Tage lang mich nicht mehr gesprochen. Und er hat dann gesagt, und ich wusste dann, wenn ich sowas zu dir sage, das trifft dich, Das macht dir völlige Angst. Und ich wusste denn, du bist dann bei dir zu Hause, es ist mitten in der Nacht und du kannst jetzt die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Du hast jetzt die totale Angst, die totale Panik und ich nehme das Telefon nicht mehr für dich auf, ich beruhige dich nicht. Aber ich weiß auch ganz genau, was ich danach machen muss, um dich wieder zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass du dich dann wieder völlig sicher fühlst. Und das waren keine Sachen, die ich meinte. Aber ich wusste ganz genau, was ich mir erfinden musste, um dich in diesen Zustand zu kriegen. Ich wusste ganz genau, auf welche Knöpfe ich drücken muss, um bei dir zu erreichen, was ich in dem Moment bei dir erreichen möchte. Und obwohl das für mich unfassbar war, schockierend war, weil ich wirklich all die Jahre, wo wir zusammen waren, das Gefühl hatte, dass er ein herzensguter Mensch ist. Und auch diese Wutausbrüche, ich habe die immer interpretiert als, das sind seine Traumas. Aber er ist ein lieber Mensch. Er liebt mich. Er ist ein weicher, empfindlicher, empathischer Mensch. Und die Dinge, die passiert sind, die habe ich immer gesehen als Unvermögen, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Menschlichkeit. Aber niemals Absicht. Niemals. Und als er mir das dann erzählt hat, war ich gleichzeitig auch erleichtert, weil ich dann wusste, okay, ich habe mir das nicht eingebildet, diese Todesängste, die ich da hatte, das war nicht, weil ich verrückt war, das hat er wirklich so gewollt und das hat er geschafft. Aber weil er ja jetzt gesagt hat, so will ich nicht mehr sein und ich werde nicht mehr so sein und ich möchte ein guter Mensch sein und ich werde das verändern, hat mich das erleichtert.
Sag mal, Anne, die Beziehung endete mit diesem Gespräch, das ihr hattet, 2 Tage, nachdem er nicht nach gekommen ist.
Also eigentlich hat er die Beziehung nie beendet, weil er hat auch in diesem Bericht geschrieben, unsere Beziehung ist nicht gut, also nicht war nicht gut. Und ich habe dann eigentlich den Kontakt zu allen Leuten abgebrochen, weil ich halt festgestellt habe, dass er so ein negatives Bild über mich geschildert hat, dass ich auch wusste, ich kann hier nicht gegen an. Menschen vertrauen mich tatsächlich nicht mehr. Und das hat er mir ja auch alles erzählt. Das hat er mir ja öfter mal gesagt. Ich habe dafür gesorgt und ich werde das wieder richtigstellen. Aber wie schlimm das war und wie extrem, das ist dann mir erst deutlich geworden, als ich wirklich diese Hassmail bekommen habe. Und da habe ich gedacht, das kann ich mir nicht antun. Das ist so schmerzhaft für mich. Ich habe dann aber noch mal Kontakt gehabt zu einer anderen Bekannten von uns, die auch noch in seiner Praxis ist. Und ja, wir hatten ein Gespräch. Ich hatte so einen Newsbrief verschickt mit Sachen, die jetzt in meinem Berufsfeld passiert sind. Und daraufhin hat sie mir dann eine Mail geschickt. Und da hatten wir ein Telefongespräch. Und sie hat mir dann gesagt, ich habe gesagt, weißt du, dass wir nicht mehr zusammen sind? Und da hat sie gesagt, nee. Er hat mir gesagt, dass wir gerade in diesem Moment gerade keinen Kontakt haben, aber dass er mich noch sehr liebt. Also, er hat mir auch immer gesagt, ich habe noch nie eine Beziehung beendet. Das mache ich nicht. Ich verschwinde einfach. Aber auch so mit diesem Gedanken, dann kann ich ja auch immer wieder zurückkommen. Ich habe es ja da nicht ausgemacht. Ich bin auch nicht der Schuldige, nee.
Bin auch nicht der Schuldige. Er macht es sich an vielen Stellen sehr, sehr einfach, liebe Anne. Wie würdest du denn, wenn du heute zurückschaust auf das, was du erlebt hast, gab es Momente, an denen du eigentlich klar warst, das kann ich so nicht weitermachen, das sollte ich so nicht weitermachen? Aber das in dem Moment nicht hast umsetzen können.
Ehrlich gesagt nicht. Also, weil ich in der Beziehung selber auch die Wutausbrüche, die habe ich halt, ich habe dann halt an mir selber gezweifelt. Und es war dieser Kontrast zwischen diesem bösartigen Partner und diesem Lieben, der war so, dieses Liebe war auch immer wieder da. Er hat mich immer wieder beruhigen können. Ich habe ihm immer wieder vertraut. Und das war so extrem, wie er sein konnte. Und das, was mich auch noch unheimlich verwirrt hat darin ist, dieses Bild, was er in seiner Umgebung hat, dass Menschen ihn so toll finden, dass alle Leute ihn so toll finden, das hat mich halt auch. Es gibt ganz wenige Leute, die diese Seite von ihm kennen, die ich von ihm kenne. Also seine vorige Partnerin, die kennt die Seite schon. Und ich. Und auch seine erste Partnerin. Aber ansonsten niemand. Und also das, was da bei diesem Theater passiert ist, wo er da wirklich vor mir stand und anfing zu sagen, willst du mich da mit dem Messer erstechen oder dich? Und dass er das dann auch so lange nicht richtig stellen wollte. Da war wirklich für mich, da war eine Zeit, dass ich in einer ganz großen Krise kam und gedacht habe, das geht jetzt wirklich zu weit. Also jetzt, das kann ich, das ist unakzeptabel. Aber das hat er dann ja auch wieder richtig gestellt und das war immer so ein, also in dem, da fing es an, dass ich da wirklich in eine ganz große Krise kam, aber immer noch nicht so weit war zu sagen, das geht gar nicht mehr. Und das ist auch was, was ich dann auch in deinen Podcasts höre und in vielen anderen Podcasts, dass ganz viele Frauen ganz lange in einer Beziehung sind, wo sie eigentlich raus möchten, aber nicht raus können. Und das habe ich gar nicht gehabt. Ich wollte gar nicht aus dieser Beziehung. Und es ist mir erst im Nachhinein klar geworden, was Dinge bedeutet haben. Und das, was, also ich wünschte mir so, dass ich schon in der Beziehung an diesem Punkt gekommen wäre, dass ich selber auch weg hätte wollen, weil dann wäre die Verarbeitung für mich wahrscheinlich einfacher. Dass ich jetzt im Nachhinein, ohne noch Kontakt mit ihm zu haben, das alles erkennen muss, was da passiert ist. Und eigentlich bin ich das letzte Gespräch, was wir hatten, wo ich eigentlich gerade erst dahinter gekommen war, was da eigentlich dieses Doppelleben, das wusste ich ja 8 Jahre lang nicht. Ich habe 8 Jahre lang mit jemandem gelebt, der völlig parallele Lebens hat und selbst seine eigenen Kinder wissen das nicht. Die wissen das alle nicht. Es ist unglaublich, wie jemand das 30 Jahre lang machen kann, ohne dass jemand was davon merkt. Es ist unglaublich. Also er ist da wahnsinnig gut drin. Und er ist ja auch in seiner Praxis berufsmäßig auch jemand, der die ganze Zeit Leute liest, versteht. Der hat eine unglaubliche kognitive Empathie. Das wirklich, ich habe mich sehr gesehen gefühlt in dieser Beziehung. Und das ist auch was, warum ich das auch erzählen wollte, dass sowas auch möglich ist, dass du halt nicht schon in der Beziehung daraus willst und dass du auch wirklich gar nicht weißt, dass das möglich ist, dass du nicht weißt, mit was für Menschen du zusammen bist, dass das. Und 8 Jahre ist ja auch nicht so kurz. Ja. Und das macht es für mich schwer, sehr, sehr beängstigend, dass ich denke, ob ich noch mal jemandem wirklich vertrauen kann, wenn ich selber nicht imstande bin, so lange sowas nicht zu sehen. Ich hatte mit seinen letzten zwei Partnern, die ganz, wo er ganz lange mit zusammen waren, da hatte ich mit beiden Kontakt, aber mit seiner letzten Freundin hatte ich halt mehr so, die kam dann zu unseren Festen und sie hat mir nie erzählt, was sie an schlimmen Dingen mitgemacht hat und ich habe ihr das auch nicht erzählt, weil ich habe eigentlich niemandem erzählt, was ich für schwierige Sachen mit meinem Partner hatte, weil ich nicht schlecht über ihn reden wollte, weil ich nicht wollte, dass Leute negativ über ihn denken und weil ich auch nicht wollte, dass meine eigenen Freunde ihn nicht mochten. Ich fand das immer sehr schön, dass unsere zwei Welten zusammenkamen. Und wir waren ja auch sehr lange zusammen. Und es war ja auch, er wollte gerne, dass ich zu ihm ziehe, in seine Stadt. Wenn mein Sohn alt genug ist, mein Sohn studiert jetzt und wird jetzt auch irgendwann bei mir ausziehen. Und mein Partner hat sich immer gewünscht, dass ich dann zu ihm ziehe. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, das wird auch mein neuer Freundeskreis. Und das war es ja auch mittlerweile schon. Und ich wollte, dass unsere Welten zusammen waren. Deswegen habe ich meinen Freunden auch nicht erzählt, was ich an schwierigen Dingen mitmachte. Und auch nicht seiner Ex-Freundin. Also wir wussten beide nicht von den Sachen, die wir mitgemacht haben in den Beziehungen. Das wussten wir beide nicht voneinander. Also sie war auch zum Beispiel unheimlich erstaunt. Sie hat gesagt, ich bin so erstaunt, dass du so ein tolles Verhältnis hast mit seiner Tochter. Und dann habe ich gesagt, habe ich aber gar nicht. Das ist sehr schwierig, das ist sehr kompliziert. Und sie hat dann gesagt, also ich finde das schade für dich, aber es erleichtert mich, das zu hören. Sie hat im Nachhinein auch zu mir gesagt, mir tun die Gespräche jetzt auch sehr gut, weil ich auch so an mir selber gezweifelt habe. Und wenn ich jetzt höre, was du jetzt mitmachst, ich wünsche dir das nicht, ich finde das schlimm für dich, aber es tut mir gut zu hören, weil das nochmal eine Bestätigung ist, dass ich selber nicht verrückt war.
Ja, es lag nicht an ihr, es lag auch nicht an dir, sondern es lag an ihm.
Ja.
Wenn du vielleicht, Anne, zum Schluss noch einmal für die Zuhörenden resümieren kannst, was hat dir im Nachhinein geholfen? Welche Schritte hast du für dich gemacht? Was steht vielleicht auch noch an?
Für mich steht noch ganz viel an. Was mir unheimlich viel geholfen hat, ist diese, ich weiß halt nicht, ob es das auch bei euch in Deutschland gibt, aber hier in Holland gibt es halt Het Verdwenen Zelf. In dieser Organisation gibt es auch eine Frau, die Bücher geschrieben hat, die kann man da auch bestellen. Das sind Arbeitsbücher von Iris Koops und diese Bücher sind sehr, 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 sehr gut. Das hat mir geholfen. Ich habe unheimlich lange dafür gebraucht, überhaupt mich mitzuteilen. Ich habe jetzt einen sehr guten Freund, der einer der wenigen, also ich habe natürlich viele Freunde auch noch, die mich gerne mögen und so, aber wenige, die es wirklich verstehen können. Aber ich habe einen Freund, der es sehr gut versteht und halt auch die Ex-Partnerin von meinem Partner. Es hilft mir sehr, dass ich da darüber geredet habe, aber das hat lange für mich gebraucht, bis ich das konnte. Und was ich sagen würde, Leuten, die in einer Beziehung sind, was ich nicht gut gemacht habe oder zu wenig gemacht habe, ist, auch wenn du nicht schlecht über deinen Partner reden möchtest, aber man muss ja nicht schlecht über jemanden reden, aber es ist wichtig, dass du ein paar Leute hast, die auch wenn du noch in dieser Beziehung bist und auch wenn das Freunde sind von deinem Partner, dass du dich teilst, damit wenn diese Beziehung dann ausgeht, es ist ja ganz, ganz, ganz oft so, dass solche destruktiven Menschen danach, dass es denen ganz wichtig ist, dass niemand wissen darf, was passiert ist und dass die dann so eine Lasterkampagne machen, so eine Verleumdungskampagne. Und wenn du dann niemals jemandem erzählt hast, dass es auch schon mal schwierig ist in der Beziehung, dann glaubt dir halt nachher niemand mehr. Und auch, dass es auch ganz wichtig ist, dass man den eigenen Freundeskreis, den man hat, den man schon vor der Beziehung hatte, dass man den pflegt und dass man dafür sorgt, dass man diesen Freundeskreis nicht verliert. Das habe ich auch zu wenig gemacht. Und dass man da auch Leute hat, die wirklich deine eigenen Freunde sind, dass das ganz wichtig ist, dass man das nicht verliert, dass man, dass es ganz wichtig ist, dass man dafür sorgt, dass man nicht isoliert wird und dass man sich selber nicht isoliert.
Ja, vielen, vielen Dank, Anne, dass du diese Geschichte auch mit uns geteilt hast. Ich habe, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörenden, jetzt ganz gebannt auf deine Worte gehorcht und finde es bemerkenswert, wie du daraus hervorgegangen bist und dein Leben auch weiter lebst und in die Hand nimmst. Also vielen, vielen Dank, liebe Anne, dass du bereit warst, über deine Geschichte zu sprechen.
Ja, und ich möchte dir auch noch bedanken, dir danken für dein, was du machst, weil auch dein Podcast hat mir geholfen und ganz oft so in Momenten, wo ich dann wieder gezweifelt habe, ist da, sehe ich es falsch und wenn ich, dann helfen mir diese Geschichten von den anderen Frauen auch. Und dass du das machst.
Dankeschön. Ja, genau das ist ja auch das Ziel des Podcasts, dass wir uns als Betroffene gegenseitig helfen können damit, indem wir darüber sprechen und einander vielleicht auch in schweren Zeiten ab und zu mal die Augen öffnen, wenn wir ins Zweifeln kommen. Dankeschön, Anna, dass du Teil davon bist.
Dir auch vielen Dank.
Wenn ich eine Podcast-Folge fertig geschnitten habe, schicke ich diese an die Teilnehmenden, damit sie vor allen anderen ihre Geschichte hören können und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Hinweis geben, dass eine Szene vielleicht rausgeschnitten werden sollte oder noch in irgendeiner Weise verändert werden muss. Und so war das auch bei Anne und ich habe ihr beide Folgen vorab gesendet und habe von ihr, nachdem sie die erste Folge gehört hat, eine Sprachnachricht bekommen. Und diese Sprachnachricht füge ich jetzt hier noch ein, denn ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Und danach folgt dann die theoretische Einordnung zu Annes Geschichte.
Hallo Jennifer, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe mir auf der Zugfahrt den ersten Teil angehört. Ich wollte dir noch was sagen. Und zwar war mir also aufgefallen, dass wir am Ende von dem Podcast noch kurz miteinander geredet haben. Und was wir da noch besprochen hatten, fand ich eigentlich unheimlich schön und dachte im Nachhinein, schade, dass wir das nicht noch aufgenommen haben. Und zwar hatte ich da gesagt, dass wenn man aus so einer Beziehung kommt, dann hat man ja nicht nur denjenigen verloren, den man geliebt hat, sondern man hat auch unheimlich viele andere Leute verloren. Also jetzt in meinem Fall die Freunde auch von meinem Partner und mir. Und dass ich das zwar gut verstehen kann, dass sie halt auch so manipuliert sind und das auch gar nicht richtig sehen können, dass er so lügt, weil wenn ich da jetzt schon alles geglaubt habe, was er mir immer gesagt hat und ich mich dann so hab manipulieren lassen und ihm alles geglaubt habe, dann ist es logisch, dass Leute, die ihn viel weniger mitmachen und nicht so auf so eine intensive und intime Art kennen, dass die sich sowieso schon noch viel eher manipulieren lassen können. Aber trotzdem ist es halt unheimlich schmerzhaft, dass die Leute, die mich dann auch 8 Jahre lang gekannt haben, dass die mir dann auf einmal nicht mehr glauben. Und du hast da gesagt, ja, es ist nämlich ziemlich hart und schmerzhaft und auch ziemlich absurd, dass dann demjenigen nicht mehr geglaubt wird, der die Wahrheit sagt, sondern dass die Leute dann demjenigen glauben, dessen ganzes Leben an einer Lüge zusammenhängt. Und weil ich ja sowieso Motivation hatte, dass ich diesen Podcast machen wollte, um Leuten zu sagen, es ist unheimlich wichtig, dass die Freunde von jemandem einfach jemanden unterstützen können, indem sie nicht sagen, was derjenige machen muss oder das nicht verurteilen oder sagen, sei doch froh, sondern einfach nur da sind, ist das für mich auch nochmal was, was ich dachte, das war schön. Also was wir da noch kurz danach gesagt haben, wie schmerzhaft das ist, dass man die Leute dann alle verliert und dass man da gar nichts gegen machen kann und dass dann eigentlich die Lüge gewinnt. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass ich gedacht habe, schade, dass wir das nicht mehr aufgenommen haben, was wir danach noch gesagt haben.
Wir haben gerade den zweiten Teil von Annes Geschichte gehört und ich muss sagen, während ich Anne zuhörte, wurde mir einmal mehr bewusst, wie raffinierend und verstörend manche Manipulationstaktiken sein können. Anne hat 8 Jahre mit einem Menschen verbracht, dessen Beruf es war, anderen Menschen zu helfen. Und der genau dieses Wissen nutzte, um sie zu kontrollieren und zu verletzen. Was Annes Geschichte so erschütternd macht, ist nicht nur das, was passiert ist, sondern auch, wie systematisch und bewusst es geschehen ist. Ihr Partner hat ihr am Ende selbst gestanden, dass er genau wusste, welche Knöpfe er drücken musste, um sie in bestimmte emotionale Zustände zu versetzen. Das war also keine Unfähigkeit, keine Ohnmacht, kein Unvermögen. Das war pure Absicht. Wie in jeder Folge greife ich mir auch heute einige zentrale Punkte heraus, auf die ich inhaltlich tiefer eingehen möchte. Annes Geschichte zeigt einige besonders perfide Mechanismen toxischer Beziehungen, die ich also heute beleuchten will. Das sind die Schmierenkampagne, die parallelen Beziehungen, die strategische Nutzung von Teilwahrheiten, noch einmal das therapeutische Gaslighting und die Instrumentalisierung von Trauma. Beginnen wir mit einem Mechanismus, der Anne besonders schwer getroffen hat, die Schmierenkampagne. Anne erzählte uns von dem Vorfall im Theater. Sie bat an der Bar um ein Messer, um ihre mitgebrachte Apfelsine zu schälen. Ihr Partner nutzte das, um vor einem Mitarbeiter zu suggerieren, sie könne eine Gefahr darstellen, wenn sie dieses Messer in die Hand bekäme. Entweder für ihn oder für sich selbst. Diese Verdrehung der Situation führte dazu, dass Anne Hausverbot bekam, dass das Theater nicht einmal mehr mit ihr sprechen wollte, weil die Schilderung angeblich so extrem war. Eine Schmierenkampagne ist der systematische Versuch, den Ruf einer Person zu zerstören, indem Lügen, Halbwahrheiten oder stark verzerrte Darstellungen über sie verbreitet werden. Das Ziel ist es, das soziale Umfeld gegen die betroffene Person aufzubringen und sie zu isolieren. Und was macht die Schmierenkampagne so wirksam? Sie beginnt oft schon während der Beziehung. Annes Partner hat jahrelang hinter ihrem Rücken negative Dinge über sie erzählt. Er hat ein Fundament gelegt, auf dem er später aufbauen konnte. Die Person, die die Schmierenkampagne führt, wirkt oft besonders glaubwürdig. Annes Partner war Therapeut. Wer würde anzweifeln, was jemand wie er sagt? Und die Geschichten werden oft so extrem erzählt, dass Betroffene nicht einmal die Chance bekommen, ihre Version darzulegen. Auch das Theater, wie gesagt, wollte gar nicht mehr mit Anne reden. Die Anschuldigung war so schwerwiegend, dass sie vorverurteilt wurde. Annes Partner hat ihr sogar gesagt, ich werde dir jetzt überall entgegenarbeiten, ich werde dich fertig machen. Und genau das hat er getan. Die Hassmail von seiner Ex-Partnerin, die Anne zuvor noch unheimlich gern hatte, die Freunde, die plötzlich den Kontakt abbrachen, all das sind Folgen dieser gezielten Rufschädigung. Warum macht er sowas? Mehrere Gründe können hier eine Rolle spielen. Der eine ist Kontrolle. Selbst nach dem Ende der Beziehung wird Macht über die andere Person ausgeübt. Dann könnte es auch Bestrafung sein. Die betroffene Person wird dafür bestraft, dass sie gegangen ist oder Grenzen gesetzt hat. Und ganz häufig dient das auch dem Selbstschutz, nämlich indem sie die andere Person als problematisch darstellen, lenken sie von ihrem eigenen Verhalten ab. Sie sind also nicht schuld, sondern sie bekommen eine Legitimation dafür, dass die Beziehung beendet ist. So etwas wie, ja, wenn die Anne so etwas macht, dann ist es ja auch besser, dass du sie losgeworden bist. Und dann noch Isolation, denn je weniger Menschen der Betroffenen glauben, desto leichter ist es, das eigene Narrativ aufrechtzuerhalten. Was kann man jetzt tun? Annes Rat, finde ich, ist hier Gold wert. Dokumentiert es. Teilt euch mit, auch wenn die Beziehung noch läuft. Nicht um schlecht über euren Partner zu sprechen, sondern um Zeugen zu haben, die wissen, was wirklich passiert ist. Pflegt bitte eure eigenen Freundschaften. Lasst euch nicht isolieren. Und wenn eine Schmierenkampagne läuft, versucht nicht, jeden zu überzeugen. Es wird euch leider nicht gelingen. Konzentriert euch auf die Menschen, die euch wirklich kennen und die bereit sind, euch zuzuhören. Annes Partner hat ihr gestanden, dass er seit seiner Scheidung vor 30 Jahren nie wirklich Single war. Er führte systematisch mehrere Beziehungen parallel. Manchmal hatte er 4 Frauen gleichzeitig. Und sein System scheint dabei ganz schön durchdacht zu sein. Wenn eine Beziehung kompliziert wurde, und das wurde sie immer, weil ja seine Tochter dazwischen funkte, erzählte er Familie und Freunden, er habe sich getrennt. Aber tatsächlich trennte er sich nicht. Er blieb in der Beziehung, suchte gleichzeitig nach einer neuen Partnerin und wartete, bis diese neue Beziehung stabil genug war, um die alte loszulassen. Anne war nicht seine einzige Partnerin, zumindest nicht am Anfang. Seine Ex-Partnerin vor Anne war noch mit ihm zusammen, als er Anne kennengelernt hat, beziehungsweise als die beiden sich wieder trafen, obwohl er Anne erzählt hat, er sei seit 1,5 Jahren getrennt. Dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass parallele Beziehungen nicht dasselbe sind wie offene Beziehungen oder Polyamorie, brauche ich, glaube ich, hier nicht sagen. Der entscheidende Unterschied ist Transparenz und Einverständnis. In ethischen Mehrfachbeziehungen wissen alle Beteiligten Bescheid und haben zugestimmt. Bei toxischen, parallelen Beziehungen wird gelogen und getäuscht. Die Partnerinnen werden ganz bewusst im Unklaren gelassen. Warum führt jetzt jemand so ein Doppel- oder Dreifachleben? Annes Partner hat es selbst erklärt, er kann nicht alleine sein. Er braucht immer eine emotionale Absicherung. Sobald eine Beziehung schwierig wird, hat er bereits eine Alternative. Das ist ein ganz extremes Vermeidungsverhalten. Er vermeidet es, jemals mit sich selbst allein sein zu müssen, sich seinen eigenen Themen zu stellen oder die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Gleichzeitig gibt es ihm ein Gefühl von Macht und Kontrolle. Er orchestriert mehrere Leben gleichzeitig. Er sorgt dafür, dass Menschen sich nicht begegnen dürfen. Anne beschreibt, wie er bei Festen immer darauf achtete, dass bestimmte Leute nie zusammenkamen. Das ist eine gezielte Manipulation. Und es schützt ihn vor Verantwortung. Wenn Anne ihn mit dem Verhalten seiner Tochter konfrontierte, wenn sie sagte, die Beziehung ist schwierig, konnte er das minimieren. Er hatte ja schon seine nächste Partnerin am Start. Er musste sich diesen Problemen gar nicht wirklich stellen. Woran könnte man so etwas erkennen? Achtet bitte auf Widersprüche in den Geschichten. Wenn euer Partner euch erzählt, er sei seit 1,5 Jahren getrennt, aber seine Ex-Partnerin erinnert sich an eine andere Zeitlinie, dann ist das ein Warnsignal. Natürlich wird so etwas häufig erst im Nachhinein bekannt. Manchmal gibt es aber auch Hinweise schon während der Beziehung. Achtet darauf, ob ihr Menschen nicht treffen dürft. oder ob euer Partner Bereiche seines Lebens komplett abschottet. Achtet darauf, ob Freunde oder Ex-Partnerinnen plötzlich als verrückt oder psychisch krank dargestellt werden. Das ist oft ein Versuch, euch davon abzuhalten, mit diesen Menschen zu sprechen. Für mich einer der verstörendsten Momente in Annes Geschichte war, dass ihr Partner ihr eigentlich ganz oft Dinge gesagt hat, dass er ganz ehrlich angekündigt hat, was er machen wird. Aber immer auf eine Art, die Anne als Zynismus interpretiert hat. Anne erinnert sich, dass er Sätze gesagt hat wie, natürlich bin ich ein schlechter Mensch oder ich bin jetzt der neue Derek, also ihr Ex-Freund. Aber immer in einem Kontext oder Tonfall, der es ihr unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwer machte, diese Aussagen ernst zu nehmen. Sie dachte, das sei eine zynische Bemerkung, eine Übertreibung oder Selbstironie. Aber es war die Wahrheit. Und das ist so etwas wie eine, naja, sagen wir mal, strategische Teilwahrheit. Die Person sagt buchstäblich die Wahrheit, aber auf eine Weise, die verhindert, dass man sie glaubt. Es ist eine Form von psychologischem Versteckspiel. Und warum ist das so wirksam? Erstens, später kann die Person sagen, ich habe es dir doch gesagt. Wenn Anne ihn konfrontieren würde, könnte er behaupten, er sei ja ehrlich gewesen. Sie habe es nur nicht ernst genommen. Das ist eine Form von vorausschauendem Gaslighting. Er schafft sich ein Alibi für seine Ehrlichkeit, während er gleichzeitig dafür sorgt, dass diese Ehrlichkeit nicht ankommt. Und es erzeugt nachträglich Selbstzweifel. Anne sagt selbst, ich habe es aber nicht verstanden. Das führt dazu, dass Betroffene sich später fragen, hätte ich es merken müssen? War es offensichtlich? War ich nur zu blind? Und diese Selbstvorwürfe können verdammt lähmend sein. Und es untergräbt auch das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Wenn jemand wiederholt die Wahrheit sagt, aber so, dass man sie nicht glauben kann, verliert man irgendwann das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Und genau das ist in toxischen Beziehungen oft das Ziel. Vertraut bitte eurem Bauchgefühl, wenn etwas sich seltsam anfühlt, auch wenn ihr es rational nicht greifen könnt, nehmt dieses Gefühl ernst. Schreibt euch Dinge auf. Ein Tagebuch kann helfen, Muster zu erkennen, die im Moment oder aus dem Moment heraus sehr schwer zu sehen sind. Und sucht euch einen Menschen, mit dem ihr über solche Momente sprechen könnt. Manchmal braucht es eine Außenperspektive, um zu sehen, was tatsächlich passiert. Wie wir in Folge 1 schon besprochen haben, Annes Partner war Therapeut und er hat sein therapeutisches Wissen und seine Techniken nicht benutzt, um ihr zu helfen, sondern um sie zu manipulieren und zu kontrollieren. Und das ist eine der perfidesten Formen von Missbrauch. Anne beschreibt es so, immer wenn sie ein Problem ansprechen wollte, zum Beispiel den Vorfall im Theater, die Schmierenkampagne, sein Verhalten, machte er daraus eine Therapiesession. Er sagte Dinge wie, du nimmst das alles zu persönlich, das liegt an deinen Traumatisierungen aus der Kindheit. Du musst an deinen Ängsten arbeiten, dass dich das so verletzt, ist deine Verantwortung. Er nutzte Techniken, bei denen sie in ihrem Körper fühlen sollte, wo die Angst sitzt. Und wenn Anne sagte, sie wolle keine Therapie von ihm, sondern über ihre Beziehung sprechen, fühlte er sich verletzt und nicht gesehen. Und das brachte Anne dazu, dieser Therapiesitzung dann doch zuzustimmen. Was macht das jetzt so zerstörerisch? Er verschiebt die Verantwortung auf sie. Das Problem ist nicht sein Verhalten, sondern das Problem ist ihre Reaktion darauf. Nicht er muss sich ändern, sie muss sich ändern. Das ist Victim Blaming. Er pathologisiert Annes vollkommen normale Reaktionen. Wenn Anne verletzt war, weil seine Tochter sie erniedrigte, war das für ihn keine angemessene Reaktion auf diese schlechte Behandlung, sondern ein Symptom ihrer Verletzlichkeit und ihrer nicht verarbeiteten Kindheitstraumata. Das führt dazu, dass Betroffene an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Er missbraucht das Vertrauensverhältnis. Als Therapeut hat er eine Position der Autorität. Wenn er sagt, das ist deine Projektion oder das liegt an deiner Kindheit, wiegt das schwerer, als wenn ein Laie das sagen würde. Anne sagt selbst, sie hat angefangen, ihm zu glauben. Sie dachte, vielleicht nimmt sie die Dinge wirklich zu persönlich. Das verhindert jedes echte Gespräch und jede wirkliche Auseinandersetzung über die Themen, die passieren. Jedes Mal, wenn Anne ein Gespräch über ihre Beziehung führen wollte, wurde es eine Therapiesession. Und am Ende dieser Session war er erschöpft, brauchte eine Pause und so konnte das eigentliche Thema nie besprochen werden. Auch hier ist das wieder eine Vermeidungsstrategie, die so geschickt verpackt ist, dass sie wie Fürsorge daherkommt.
Er hat ihr sogar einmal gesagt, dass es eine Manipulation war. Er wusste genau, dass diese Therapie ihr nicht half. Aber es half ihm, das Gespräch zu kontrollieren und zu beenden. Gaslighting ist der Versuch, jemanden an seiner Wahrnehmung der Realität zweifeln zu lassen. Wenn also jemand ganz systematisch eure berechtigten Beschwerden umdeutet in eure Probleme, ist das ein ganz wichtiges Warnsignal. Wenn eure Gefühle ständig als übertrieben, zu sensibel oder aus der Kindheit stammend abgetan werden, ist auch das ein Warnsignal. Und wenn Gespräche über das Verhalten der anderen Person immer zu Gesprächen über eure Defizite werden, dann ist das ein Warnsignal. Bitte achtet hierauf und sucht euch im Zweifel professionelle Unterstützung, um diese Themen wirklich wieder auseinander zu dividieren und klar zu sehen. Der letzte Punkt, über den ich noch sprechen möchte, ist der vielleicht erschütterndste. Annes Partner hat ihr am Ende ja sogar gestanden, dass er gezielt ihre tiefsten Traumata und Ängste benutzt hat, um sie zu verletzen und um sie zu kontrollieren. Er hat ihr gesagt, ich kenne dich so gut, ich weiß ganz genau, wo deine tiefsten Ängste sind, deine tiefsten Traumata liegen, ich wusste ganz genau, was ich dir sagen muss. Und dann hat er Sätze zu ihr gesagt, wie du bist jetzt ganz alleine oder das ist alles deine Schuld. Sätze, von denen er wusste, dass sie Anne in einen Zustand der Todesangst versetzen würden. Und dann hat er das Telefon aufgelegt und sich tagelang nicht mehr gemeldet. Also er hat Silent Treatment angewendet. Anne hatte, wie wir in Teil 1 gehört haben, eine traumatische Kindheit mit körperlicher Gewalt. Und das hat sie natürlich geprägt, das hat Spuren hinterlassen. Und ihr Partner wusste das. Er kannte ihre Geschichte. Sie hatte sich ihm anvertraut, weil sie glaubte, dass er, jemand, der therapeutisch arbeitet, das verstehen und respektieren würde. Aber stattdessen hat er dieses Wissen gegen sie eingesetzt. Wenn sie sagte, dass seine Wutausbrüche ihr Angst machten, sagte er, diese Wutausbrüche sind eine ganz normale Äußerung von Frustration. Aber dass du das jetzt als so extrem empfindest, das hat mit deiner Kindheit zu tun, nichts mit mir. Er hat ihr Trauma also auf zwei Arten instrumentalisiert. Erstens, um ihr Verhalten zu relativieren. Also so etwas wie, du bist nur so empfindlich wegen deiner Kindheitserfahrungen. Und zweitens, um sie gezielt zu triggern und in einen Zustand der Hilflosigkeit zu versetzen. Das ist keine Unfähigkeit, das ist keine Überforderung, das ist ganz ausdrücklich vorsätzliche emotionale Gewalt. Ja, und warum macht er das? Weil er Macht über Anne haben wollte. Es gibt wenige Dinge, die mehr Macht über einen anderen Menschen verleihen, als zu wissen, wie man ihn in einen Zustand der Panik versetzen kann. Wenn Anne in einem solchen Zustand der Angst war, konnte sie nicht klar denken, nicht ihre Grenzen setzen, nicht die Beziehung hinterfragen. Und dann kam er zurück, beruhigte sie und sie war dankbar. Das ist ein Kreislauf. Trauma aktivieren, dann retten, dann wieder Bindung erzeugen. Manche nennen das auch Traumabonding. Woran erkennt man das? Wenn jemand eure Vergangenheit, eure Verletzlichkeiten, eure sensiblen Punkte gegen euch verwendet, dann ist das ein ganz, ganz, ganz massives Warnsignal. Roter kann die Flagge nicht sein. Wenn jemand euch sagt, was euch triggert, sei nicht so schlimm oder eure Überreaktion, obwohl diese Person genau weiß, wie verletzend es ist, ist das kein Unvermögen, das ist Absicht. Setzt hier bitte klare Grenzen. Wenn jemand euer Trauma gegen euch benutzt, ist das ein Grund zu gehen. Nicht zu verhandeln, nicht zu erklären, sondern zu gehen. Holt euch bitte auch professionelle Unterstützung, wenn ihr traumatisiert seid, um eure eigenen Traumata zu bearbeiten. Aber bitte nicht bei der Person, die euch verletzt. Und erkennt, wenn jemand euch bewusst triggert, ist das keine Beziehung, das ist Missbrauch. Anne sagte, finde ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Als er ihr am Ende gestand, dass er das alles absichtlich gemacht hat, war sie gleichzeitig schockiert und erleichtert. Erleichtert, weil sie endlich wusste, ich habe mir das nicht eingebildet, ich war nicht verrückt. Diese Todesängste waren real, weil er sie real gemacht hat. Annes Geschichte zeigt uns, wie komplex und erschütternd toxische Beziehungen sein können. 8 Jahre hat Anne in dieser Beziehung verbracht, ohne zu merken, was wirklich passiert. Das ist keine Schwäche, das ist ein Zeichen dafür, wie raffiniert und überzeugend solche Menschen sein können. Was ich euch aus Annes Geschichte mitgeben möchte, vertraut eurem Bauchgefühl. Wenn sich etwas falsch anfühlt, auch wenn ihr es rational nicht erklären könnt, nehmt dieses Gefühl ernst. Isoliert euch nicht. Pflegt eure Freundschaften, teilt euch mit, auch während die Beziehung läuft. Dokumentiert bitte, was passiert. Und wenn jemand eure Traumata, eure Verletzlichkeiten, eure sensibelsten Punkte gegen euch verwendet, dann ist das Missbrauch. Anna hat etwas Wertvolles gesagt. Sie wünschte, sie wäre schon während der Beziehung an einen Punkt gekommen, an dem sie hätte gehen wollen. Weil die Verarbeitung jetzt, wo sie im Nachhinein erst erkennt, was wirklich passiert ist, so schwer ist. Das zeigt mir wieder einmal, wie wichtig die Aufklärung über toxische Beziehungen ist. Wie wichtig es ist, dass wir über diese Mechanismen sprechen, damit Menschen sie erkennen können, bevor Jahre vergehen. Wenn du dich in Annes Geschichte wiedererkannt hast, wenn du denkst, dass du vielleicht in einer ähnlichen Situation steckst, nimm das bitte ernst. Du hast ein Recht darauf, in einer Beziehung zu sein, in der du nicht manipuliert, nicht getäuscht und nicht systematisch verletzt wirst. Es gibt Hilfe und es gibt einen Weg daraus. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf mein Angebot verweisen. Buch dir gerne jetzt über den Link in den Shownotes deine 30-minütige kostenfreie Ersteinschätzung. Wir sprechen darin über all die Themen, die dir wichtig sind, über deine Beziehung, über dein Bauchgefühl und schauen, ob ich die richtige Begleiterin für deinen Prozess bin. Ich danke dir, dass du auch heute wieder dabei warst. Dieser Podcast existiert, weil ich überzeugt bin, dass diese Geschichten erzählt werden müssen, dass sie Menschen erreichen müssen, die sich gerade fragen, ob sie verrückt sind oder ob das, was sie erleben, wirklich so nicht in Ordnung ist. Und manchmal kann eine einzige Podcast-Folge der Moment sein, in dem jemand zum ersten Mal denkt, ja, das kenne ich doch, das passiert mir doch auch, ich bilde mir das offenbar nicht ein. Wenn dir diese Folge also etwas gegeben hat oder du vielleicht jemanden kennst, für den sie wichtig sein könnte, dann hilf mir bitte, diese Geschichten weiterzutragen. Du kannst mir helfen, indem du den Podcast abonnierst, indem du eine Bewertung, natürlich gerne mit 5 Sternen, hinterlässt oder indem du diese Folge mit jemandem teilst, dem sie helfen könnte. Manchmal könnte so ein weitergeleiteter Link genau der Anstoß sein, den jemand braucht. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein persönliches Postfach holen. Meine Mutpost, das ist ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten aus meinen täglichen Coachings und Beratungen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und falls du selbst deine Geschichte hier im Podcast teilen möchtest, sei es aus dem beruflichen Kontext einer Partnerschaft, eine Geschichte mit einem Elternteil oder aus einer Freundschaft, dann trau dich. Dein echter Name bleibt selbstverständlich geschützt und wir besprechen gerne alles vorab in einem kurzen Telefonat. Schreib mir also gerne an podcast@narzissmus-coach.de und ich melde mich bei dir. In 2 Wochen gibt es dann wie immer die nächste Folge. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.